möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect!
Unsere heutigen Gäste schnupperten erstmals 2016 ins Vanlife, damals auf einer Tour durch Neuseeland. Nachdem sie dann ein paar Jahre im klassischen Hamsterrad gearbeitet und gelebt haben, sollte es 2020 per Work and Travel nach Australien gehen. Doch dann kam alles anders. Wie wir wissen, die Pandemie machte den beiden auch einen Strich durch die Rechnung. Aber an Aufgeben dachten sie nie. So entschieden sie sich für ihren ersten Selbstausbau, um damit durch Europa zu reisen. Familie und Freunde wollten sie auf dem Laufenden halten und gründeten dafür ihren YouTube-Kanal und Social Media. Nach circa 3 Monaten ging es dann los und schnell merkten sie, dass sie diesen Lebensstil dauerhaft fortführen wollten. Wie sie das geschafft haben und warum sie mittlerweile einen zweiten Van ausgebaut haben, erzählen sie uns heute bestimmt im Interview. Wir wollen aber auch von Ihnen wissen, wie Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen, um diese Reisen sich zu ermöglichen. Und natürlich interessiert uns auch, wie Sie damit umgehen, dass Sie gerade über YouTube so viel von sich und Ihrem Privatleben teilen. Also Fragen über Fragen, die wir jetzt gleich den beiden stellen werden. Herzlich willkommen im Camper Nomads Podcast, Fabi von den Neuland-Pionieren.
Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Fühle mich richtig geschmeichelt, sowas hatte ich auch noch nicht. Richtig gut vorbereitet, vielen Dank. Und ich muss mich gleich sehr vorweg gerne entschuldigen, dass ich alleine hier sitze. Anne liegt im Hintergrund im Bett. Sie hat sich, ja, eine Krankheit eingefangen und kann somit heute leider nicht teilnehmen. Und wäre gerne da gewesen und muss ich leider entschuldigen heute. Deswegen müsst ihr heute leider mir vorlieb nehmen, alleine.
Ja, das machen wir sehr gerne und ich bin mir sehr sicher, dass du uns auch zu allem dementsprechend auch antworten kannst. Ihr seid ja schon ganz, ganz lange ein Paar und gut eingespielt. Also ich glaube, das wird überhaupt kein Problem sein. Genau, ich habe mich ein bisschen vorbereitet natürlich und zur Anmoderation eben geschrieben, aber auch, das mache ich immer für alle Gäste, so einen kleinen Schnelleinstieg. Das sind immer Wortpaare, für die du dich entscheiden musst.
Okay.
Relativ spontan bitte. Einfach so, wo du gerade sagst, da ist gerade mein Kopf mehr oder mein Herz schlägt dafür mehr. Ja. Einfach hin und her entscheiden. Das hat natürlich immer einen Bezug zu euch und wir werden sicherlich für den ein oder anderen oder für das ein oder andere Wortpaar nochmal im Gespräch dann auch drauf zu sprechen kommen.
Okay.
Also, los geht's mit dem ersten Wortpaar. Europa oder sonst wo auf der Welt?
Oh, mittlerweile Europa.
Okay. Also zum Hintergrund vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, ihr wart schon ganz viel unterwegs, auch Asien und so weiter und so fort. Also ihr kennt schon so einiges, deshalb diese Frage. Das nächste Wortpaar, YouTube-Business oder Remote-Job in Festanstellung?
Ja, da du heute nur mit mir redest, muss ich natürlich die Fahne hochhalten und YouTube-Business sagen.
Ja, genau. Kommen wir noch drauf zu sprechen, wieso und weshalb. Und die Frage, die wäre sowieso wahrscheinlich oder das Wortpaar mehr für dich gewesen. Pizza Napoli oder Pizza Hawaii?
Ja, definitiv Napoli. Definitiv. Definitiv. Das kann ich. Ich bin in Italien. Ich darf hier auch nicht Hawaii oder irgend sowas in den Mund nehmen. Also da kommt gleich die Pizzapolizei vorbei. Das geht gar nicht.
Genau. Erstens deswegen und zweitens habe ich auf eurem Blog gelesen, dass du mit Ananas nicht so wirklich was
abkannst. Das auch, das sowieso.
Ja. Ja, kommen wir mal zu den Fragen beziehungsweise zu den Inhalten unseres Gesprächs. Ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, ihr habt einen YouTube-Kanal.
Ja.
Da würde ich gerne jetzt mal so als erstes ein bisschen drüber mit dir quatschen. Du bist ja auch derjenige, der hauptsächlich den YouTube-Kanal macht. Mhm. Und bei Anne ist es so, dass sie normalerweise, oder was heißt normalerweise, dass sie eben eine remote Festanstellung hat. Deshalb hatte ich dieses Wortpaar ja auch ausgewählt im Schnelleinstieg. Wie kam es denn überhaupt zu eurem Namen Neuland-Pioniere? Ich habe das gefunden bei euch, dass ihr euch so benannt habt. Aber warum konnte ich nicht finden oder ich habe es nicht gefunden? Keine Ahnung. Erzähl mal.
Ja, das ist tatsächlich, ist eine sehr nüchterne Geschichte eigentlich. Also wir hatten vor, diesen YouTube-Kanal aufzumachen und haben uns dann natürlich hingesetzt und haben überlegt, ja, was machen wir? Was für Namen nehmen wir? Und haben dann so eine Art Shortlist. Also wir haben erstmal Brainstorming gemacht, ja, was mit was für Worten assoziieren wir das? Wir wollten nicht so auf diese Wenn-Wortspielschiene gehen, die ja auch sehr beliebt ist, die auch funktionieren kann. Wir wollten uns ein bisschen was anderes überlegen und haben dann einfach mal ein paar Wörter zusammengesammelt und sind dann auf diese Kombination mit Neuland-Pioniere gekommen, weil wir es irgendwie ganz cool fanden, diese Sehnsucht nach was Neuem auszudrücken und auch so ein bisschen Abenteuer und Entdeckergeist wieder zu spiegeln. Das war so ein bisschen unsere Assoziationskette. Das ist aber wirklich sehr nüchtern auf dem Reißbrett entstanden, diese Kombination. Und ist jetzt nicht vom Himmel gefallen, irgendwie, wie man es vielleicht denken mag, oder dass wir da irgendwie im Schlaf drauf gekommen wären. Wir haben einfach wirklich überlegt drüber, wie wollen wir uns benennen, und sind am Ende da rausgekommen.
Also war es ein richtiger Prozess letztendlich. Manchmal ist es ja, fällt einem wie Schuppen von den Augen. Ja. Und bei euch war es halt ein richtiger Prozess. Ich habe damals meinen Reisekanal tatsächlich auch mit Synonymsuche mir ergoogelt letztendlich. Ja, also genau. Es gibt so viele Wege, auf solche Namen zu kommen. Deshalb finde ich das ganz spannend, weil unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch oft irgendwie einen Kanal haben, ob jetzt privat oder dann auch mit einem Businessbezug. Aber finde ich ganz spannend, wie es immer dann dazu kam. Genau.
Ja, das stimmt.
Wie habt ihr denn, also ihr habt ja gestartet, auch so mit dem Gedanken, Freunde und Familie mitzunehmen für diesen Van-Ausbau. Gab es denn am Anfang schon die Idee dahinter, daraus vielleicht zumindest mal eine teilweise Monetarisierung hinzubekommen? Oder war das am Anfang wirklich so ein Hobby-Kanal im Prinzip? Oh, oder war da schon der Business-Gedanke schon mit dabei?
Jein, also ich muss schon sagen, mir hat dir der Gedanke schon immer gefallen, irgendwie übers Internet Geld zu verdienen. Ich fand das schon als 16-Jähriger spannend, dass es da Möglichkeiten gibt. Damals gab es noch nicht ganz so viele, aber es gab auch schon ein paar Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und heute gibt es ja wirklich schon echt viele Möglichkeiten, verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und ja, wir sind dann irgendwie so reingerutscht. Und wie du es auch gesagt hast, wir hatten eigentlich nicht den primären Zweck, damit Geld zu verdienen, sondern eher die Family am Laufenden zu halten, was wir machen. Und war auch so ein bisschen eigennützig, weil wir einfach nicht jedem zum 10. Mal erzählen wollten, wie weit wir sind. Kann man dann natürlich einfach mal so ein Video per Link schicken und sagen, hey, guck's dir an, so sieht's ungefähr gerade aus. Und das spart natürlich eine Menge Kommunikationsarbeit. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass die Leute in der Zeit natürlich interessiert waren, auch mit dem Hintergrund, dass sie auch natürlich nicht raus konnten durch Corona, und jeder irgendwie so ein Projekt für sich gesucht hat und wir das in dieser Vanlife-Szene gefunden haben. Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Wir sind dann losgefahren und haben gesagt, ja, jetzt machen wir es halt einfach weiter und nehmen die Leute mit und zeigen denen, was wir unterwegs erleben. Und wir dachten eigentlich, das läuft dann gar nicht mehr, weil wir natürlich am Anfang nur in dieser Bubble waren, einen Van auszubauen und natürlich nur YouTube-Videos zu dem Thema gesehen haben. Und gar nicht vorstellen konnten, dass da noch, dass danach irgendwie auch was kommt. Und müssen jetzt sagen, dass es uns eigentlich das Reisen und das Thema wahrscheinlich ein Stück weit mehr Spaß macht, weil man, ja, weil wir einfach vom Typ her so sind, dass wir nicht so die Nüchternen sind, die gerne ins kleinste Detail was erzählen, sondern mehr eine Geschichte erzählen wollen. Ja.
Was würdest du denn sagen, welche Herausforderungen gibt's denn so in Bezug auf YouTube? Oder welche Herausforderungen gab's vielleicht am Anfang, um so einen Kanal aufzubauen? Ja. Und welche gibt's heute noch?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist erstmal, seinen inneren Schweinehund zu überwinden und auch den Mut aufzubringen, einfach was hochzuladen. Und damit fängt's an. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Tipp, den ich jemandem geben würde, der Lust auf sowas hat. Fang an, lad was hoch, auch wenn es am Anfang wirklich qualitativ vielleicht nicht das Beste ist, und geh mit der Einstellung ran, ich entwickle mich und ich verbessere mich auf dem Weg im Prozess und nicht, ich arbeite an einem Video ein Jahr lang und vielleicht lade ich es dann mal hoch. Das ist der völlig falsche Weg, meiner Meinung nach. Immer hochladen, und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Es sind die ersten Produkte, die man rausballert und die Videos, die man macht, die sind nicht so gut wie die natürlich nach 3, 4, 5, 6, 7 Jahren. Und da ist immer noch Verbesserungspotenzial, aber man verbessert sich erst, wenn man wirklich ins Doing kommt und ins Machen und dann sieht, was man braucht. Und das ist der allerwichtigste Tipp. Und ansonsten gibt's natürlich ein paar kleinere technische Hürden am Anfang, aber da kann man sich reinlesen, da kann man andere YouTube-Videos wiederum dazu gucken. Also wenn man ins Doing kommt, dann sieht man auch, was dahinter steckt und wie viel Arbeit das ist und dann kommt eins zum anderen. Und dann sieht man auch ziemlich schnell, ob es einem Spaß macht oder nicht. Und wenn der Spaß dann nach 10 Videos noch da ist, dann würde ich sagen, bleib dran, mach's weiter und guck, ob du irgendwie ja das ein bisschen ausbauen kannst, dass vielleicht einfach mal ein paar Euros hängen bleiben.
Kannst du in ein paar Sätzen sagen, was denn an Voraussetzungen da sein müssen, um überhaupt eine Monetarisierung bei YouTube starten zu können?
Jetzt die technischen von YouTube?
Ja, technisch oder auch, ich weiß, es gibt eine bestimmte Abonnentenzahl und ja, so, genau. Einfach für so für die Hörerinnen und Hörer, dass man okay. So eine Ahnung hat, wann kann das überhaupt losgehen? So.
Genau, also das ändert sich ganz gerne mal. Als wir angefangen haben, war es so, dass man die 1000 Abonnentenhürde knacken musste, plus dass man 4000 Stunden Wiedergabezeit generieren musste innerhalb eines Jahres. So, und für manche ist das eine schwieriger und für manche ist das andere schwieriger. Wir hatten relativ viel Wiedergabezeit schon am Anfang, aber relativ wenig Abonnenten. Das kam dann aber auch relativ schnell. Im Schnitt muss man sagen, der Durchschnitt braucht dafür, um monetarisiert zu werden, ein Jahr. Also man muss da schon ein bisschen Sitzfleisch haben und deswegen sage ich, es muss einem Spaß machen. Wenn es einem keinen Spaß macht, dann würde ich davon abraten und würde ich gleich sagen, sucht euch was anderes. Das ist nämlich, man wird dafür am Anfang nicht entlohnt und auch wenn man monetarisiert ist, ist es nicht so, dass man da schnell sehr viel Geld verdient. Das ist einfach nicht der Fall. Das ist wirklich eine Tretmühle gerade am Anfang und da muss man sich auch selber sehr viel kontrollieren und selber auch verbessern. Man muss auch sehr kritisch mit sich selber sein, weil, wie ich gesagt habe, man muss auch gucken, dass die Qualität jedes Mal ein Stückchen besser wird. Und man kann nicht nach dem ersten Video sagen, ja, das ist perfekt jetzt so. Ich saß da jetzt 3 Stunden dran, es geht nicht besser. Deswegen wirklich Spaß haben, dranbleiben und am besten am Anfang jede Woche ein Video hochladen und dann mit ein bisschen Glück seid ihr nach einem halben Jahr, ja, könnt ihr die ersten Euros auf eurem Konto zählen.
Es ist aber nicht so, dass du nach einem Jahr dann schon 1000 Euro im Monat verdienst.
Nein, wahrscheinlich, ne? Nein, definitiv nicht. Die erste Auszahlung war und zwar irgendwie was zwischen 8 und 30 Euro. Also irgendwie sowas in dem, irgendwas Einstelliges oder Zweistelliges, irgendwie sowas in dem Dreh. Und auch in der Zeit, du musst wirklich dranbleiben und dich stetig verbessern, damit das auch irgendwann mal anfängt, Spaß zu machen, sag ich mal, ja.
Habt ihr außer den Werbeeinnahmen, die es von YouTube dann quasi gibt, auch schon mal Kooperationen gehabt, worüber ihr dann monetarisiert oder habt ihr das noch nicht?
Doch, definitiv. Also das ist, glaube ich, für, ich würde mal schätzen, alle größeren Vanlife-YouTuber die Haupteinnahmequelle neben dem YouTube-Ads, die ja eingeschaltet werden. Aber die Möglichkeit, mit Firmen in Kontakt zu treten und eine Kooperation anzugehen, das ist die Haupteinnahmequelle von den meisten Leuten, würde ich mal behaupten, ja.
Hast du da vielleicht nochmal so für Einsteiger irgendwie 2, 3 Tipps oder Hinweise, wie man es macht? Oder gibt es irgendwelche Don'ts und ja?
Ja, das ist schwierig. Also im Prinzip ist es eine Menge Kommunikationsaufwand und wer gut kommunizieren kann und gut auf Leute zugehen kann, der wird damit eher weniger Probleme haben. Es ist eben die Kommunikation oder die Kombination aus, wie steht mein Kanal da, wie sind die Aufrufzahlen, wie präsentiere ich mich da, bin ich auch vom Typ her so, der ein Produkt verkaufen kann oder eher nicht. Und dann die Kombination mit, wie kommuniziere ich dann mit dem einzelnen Vertriebler auf der anderen Seite. Und wenn man sich da gut anstellt und eine klare Strategie hat, dann geht das schon. Also ich kann jedem empfehlen, auf jeden Fall, wer ein bisschen größeren Kanal hat mit 300 Abonnenten, wird es am Anfang ein bisschen schwierig, denke ich mal. Kann aber auch funktionieren, aber man braucht schon eine gewisse Größe, damit es besser funktioniert. Und dann empfehle ich auf jeden Fall, ein Media-Kit zu erstellen. Das ist im Prinzip so ein Aushängeschild von einem selbst, plus dass man so ein paar YouTube-Analytics-Statistiken mit reinpackt. wie sieht meine Zuschauerschaft aus und das dann so ein bisschen untermauert und sagt, hey, schau mal, das sind genau meine Zuschauer und das könnte ja vielleicht für euch passen, wenn wir jetzt beispielsweise hier einen Campingstuhl oder was weiß ich was in unserem Video mal vermarkten oder präsentieren, besser gesagt. Ja, vermarkten ist es ja nicht. Wir zeigen das Produkt ja auch nur und geben einen Tipp. Also wir stellen keine Produkte vor, die wir selber nicht benutzen würden. Das ist auch noch ein Tipp von mir an der Stelle. Also verkauft euch da nicht. Das sieht der Zuschauer sehr, sehr schnell, ob das jetzt ein ernsthafter Tipp ist oder einfach nur ein Tipp ist, damit man das schnelle Geld macht. Das funktioniert nicht auf lange Sicht.
Gibt es unter euch YouTubern, gerade vielleicht auch in der Vanlife-Szene, ein Netzwerk, was ganz gut funktioniert, wo ihr euch gegenseitig supportet, oder seid ihr euch eher nicht so grün oder wie also eher Konkurrenten oder wie sieht es da aus?
Ja, spannende Frage tatsächlich. Also erstmal muss man sagen, die Vanlife-Community an sich ist eine sehr, sehr tolle Community, die sich sehr doll unterstützt. Und da muss man nur mal kurz schreiben, man hat irgendwie Probleme mit seinem Auto und dann sind wirklich sehr, sehr viele Leute sehr schnell da und helfen einem. Das ist Punkt eins. Und auch, ich muss sagen, wir sind jetzt mit ein paar YouTubern und auch größeren Instagrammern in der Szene connected und können das selber auch nur wiedergeben, dass man, wir verstehen uns mit den Leuten sehr gut und unabhängig von YouTube, wir gönnen es auch jedem, der erfolgreiches Video hat und wir sind da die Letzten, die sagen, wir gönnen das keinem. Also ganz im Gegenteil, ich glaube, die Community an sich kann auch nur profitieren, wenn es eine starke Community gibt und wenn es gute Videos, qualitativ gute Videos gibt, die Leute gerne gucken. Ob das jetzt, weiß ich nicht, die Oscars sind oder sonst irgendwer, kann ich nur supporten, wenn es denen gut geht. Dann geht es hoffentlich der gesamten Community gut und viele Leute gucken die Videos an. Ja.
Also im Prinzip so zusammen letztendlich YouTube auch zu dem zu machen, was es schon ist und das weiter auszubauen, damit ihr halt eine gute Plattform habt, wo ihr eure Videos dann eben auch dementsprechend vorstellen könnt. Ne?
Ja, genau. Also ich glaube, jeden YouTuber oder auch Nicht-YouTuber, den wir bisher kennengelernt haben, mit dem konnte man sehr gut reden und ein Bierchen trinken und sich auch über solche Geschichten sehr gut unterhalten. Also wir haben bisher sehr wenig bis keine schlechten Geschichten erfahren dürfen in der Community.
Sehr schön. Wir kommen sicher nachher noch mal gegen Ende so ein bisschen zu weiteren Zielen und so, die ihr habt, auch zum YouTube-Kanal. Ich würde jetzt aber gerne mal zu Annes Remote Job so ein bisschen was erfahren. Ja. Denn sie hat ja einen Remote Job in Festanstellung. Das heißt, sie ist fest angestellt bei einem deutschen Unternehmen, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Wir versuchen jetzt einfach mal die Infos, die du hast, sage ich mal, über diesen Job oder über diese Sache so ein bisschen zu bündeln. Wie ist sie da dran gekommen? So, wie kam es zu dieser Remote-Festanstellung? Also was war die Idee vielleicht auch dahinter?
Naja, im Prinzip war die Idee ganz einfach. Wir waren in Rumänien gerade unterwegs, irgendwo in Osteuropa und haben festgestellt, dass uns dieser ganze Lebensstil Spaß macht. Wir waren ungefähr ein Dreivierteljahr unterwegs und haben festgestellt, das können wir uns auch weiterhin vorstellen. Also wieso das jetzt nur ein Jahr, anderthalb machen, bis das Geld ausgeht? Wir können ja auch versuchen, irgendwie unterwegs Geld zu verdienen. Da kam es dann auch gerade, dass wir mit YouTube ein bisschen Geld verdient haben. Weit davon entfernt, dass man davon alleine reisen könnte, aber man hat gesehen, es funktioniert irgendwie, es kommen ein paar Euros rüber, man kann sich mal ein Eis oder irgendwas zu essen davon kaufen und dann haben wir eigentlich aus der Idee ein bisschen drauf aufgebaut und Anna hat sich dann bei zwei, drei Unternehmen mit der offenen Forderung oder der Kondition beworben, dass sie halt unterwegs arbeiten möchte und ja, das ist dann daraus geworden im Prinzip. Also die Unternehmen, es gibt schon viele Unternehmen, die sich darauf einstellen können und auch teilweise müssen, weil es der Arbeitsmarkt halt nicht anders hergibt. Und ja, wenn man offen kommuniziert, glaube ich, kann das auch gut klappen.
Wie viele Stunden arbeitet sie? Hat sie volle Stundenzahl? Also
Nee, volle Stundenanzahl hat sie nicht. Sie hatte 25 Stunden und ist jetzt auf 30 Stunden aufgestockt. Und das ist auch glaube ich, ein ganz guter Kompromiss, die 30 Stunden, weil wir natürlich auch am Wochenende dann noch filmen. Das kommt ja dann on top. Wir können ja nicht filmen, wenn Anne gerade arbeitet oder ich das Video schneide. Das heißt, wir sitzen eigentlich so 30 bis ja teilweise auch 35 Stunden im Van, arbeiten dann. Also das ist eigentlich schon eine ganz normale Arbeitswoche. Und dann on top kommen die Filmaufnahmen, die wir natürlich machen, und das Reisen, das sehr zeitaufwendig ist. Also langweilig wird es bei uns nicht. Oder Podcastaufnahmen zum Beispiel. Kommt auch noch on top.
Ja. Wie macht ihr denn das mit dem Reisen? Du hast es gerade angesprochen. Also bei einer 30-Stunden-Woche, da bleibt ja nicht mehr viel Zeit zum Reisen, ne? Oder kann Anne auch arbeiten, während ihr fahrt zum Beispiel?
Das eher nicht. Also das würde ich jetzt nicht machen. Es geht schon, also man muss sich da schon ein bisschen konditionieren natürlich. Wir haben wirklich dann so einen Rhythmus wie auch, ich sag mal, normaler Haushalt in Deutschland, dass wir wirklich Montag bis ja Donnerstagabend, manchmal noch Freitagmorgen arbeiten, so dass wir meistens Freitag wirklich nur noch eine Stunde oder sowas arbeiten müssen, aber so gut wie gar nicht mehr, dass wir im Prinzip immer ein langes Wochenende haben und ja, reisen dann eigentlich von Donnerstagabend bis Sonntagabend so. Also ist schon ein sehr getakteter Rhythmus. Und wenn es halt sein muss, dann müssen wir halt auch mal am Dienstagabend noch Wasser auffüllen oder Müll wegfahren oder die ganzen Sachen, die halt anfallen im Van, die kommen natürlich on top. Was natürlich auch ein bisschen anstrengender ist, als wenn man jetzt einfach in seiner 30 Quadratmeter Bude ist und ja, das Wasser aus dem Hahn kommt. Das ist natürlich manchmal sehr nervig, aber es macht natürlich auch irgendwie den Reiz aus. Ja.
Kannst du jetzt so aus Annes Sicht oder aus eurer gemeinsamen Sicht als Paar Vor- oder Nachteile oder Herausforderungen gegenüber einer Festanstellung vor Ort dann quasi, also wo man jeden Tag vielleicht ins Büro geht, so erzählen?
Ja, das ist natürlich eine echte Typensache, muss man echt sagen. Also es gibt Leute, ich glaube, die brauchen einfach das sichere Netz. Es kommt natürlich auch hinzu, dass man einfach Kollegen hat, mit denen man sprechen kann. Also wenn ich 30 Stunden unter der Woche arbeite, dann sieht das so aus, dass ich wirklich vorm Rechner sitze und kreativ schneide oder mir Gedanken mache, irgendwelche Statistiken angucke oder sonst irgendwas. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, als wenn man eine Festanstellung hat, ob jetzt das im Büro ist oder auch von unterwegs. Man hat viel mehr Kontakt mit anderen Menschen und es ist wirklich eine Typensache. Also es hat beides Vor- und Nachteile und manchmal verfluche ich auch das Selbstständigensein und manchmal gibt es natürlich auch Vorteile. Diese klassischen Vorteile natürlich wie Urlaub und Krankentage, das habe ich natürlich nicht. Also das ist, muss man sich halt auch bewusst sein, und ich habe halt auch kein festes Gehalt. Also es ist halt wirklich ja erfolgsabhängig, wie die Auszahlung am Ende aussieht.
Du hast vorhin gesagt, Anne hat sich so bei 2-3 Stellen irgendwie Firmen beworben. Habt ihr da vielleicht nochmal Tipps, wie man da vorgehen könnte oder einfach aus der Erfahrung heraus, wie Anne vorgegangen ist?
Also es gibt mittlerweile ein ganz gutes Netzwerk auf LinkedIn, beziehungsweise das ist ein gutes Netzwerk. Und wenn man da, ich sag mal, ein bisschen fleißig liest und guckt, wie die Firmen sich auch präsentieren, dann kann man vielleicht das ein oder andere Unternehmen finden, die in die Richtung offen sind. Und dann kann man sich ja auch mal initiativ bewerben und sagen, hey, ich sehe, ihr stellt das und das her oder ihr habt die und die Dienstleistung, ich kann das und das mitbringen, würde aber gerne von unterwegs aus arbeiten. Man muss natürlich auch ein bisschen kompromissbereit sein. Also es kann natürlich auch sein, dass der Job, den man da findet, der die volle Flexibilität liefert, dass der vielleicht nicht ganz so viel ja Geld am Ende rüberbringt als jetzt eine Festanstellung bei einem ja Mittelständler oder bei einem großen Unternehmen, wo ich wirklich da sein muss. Das heißt, man muss schon ein bisschen flexibel sein, man muss seine Augen offen halten. Einen konkreten Tipp, jetzt bewirb dich da und da, das klappt dann meistens eh nicht, weil es ist wirklich auch vom Teamleiter dann abhängig, wie flexibel die sind und so weiter. Also es ist schwierig, da einen konkreten Tipp zu geben, aber flexibel sein ist schon ganz gut. Wenn man das vom Arbeitgeber auch verlangt, dann sollte man das selber auszahlen.
Ja, ja, und ich glaube auch den Tipp, eben gleich offen zu kommunizieren.
Das auch.
Ich möchte remote arbeiten. Ich glaube, das ist auch schon mal ganz viel wert, ne?
So, dass
man da nicht erst drumrum druckst und hinterher dann versucht,
genau,
wenn es praktisch schon um die Anstellung geht, dann noch versucht hinterherzuschieben.
Nein, aber, das kommt nicht gut.
Ich bin dann nur einmal 12 Monate weg.
Ja, genau. Nee, das kommt nicht gut.
Ja. Du hast gerade LinkedIn als Netzwerk auch erwähnt und ihr seid ja als Social-Media-Netzwerk auch auf Instagram und postet dort ja auch Sachen, was ihr gerade macht. Mhm. Also ihr zeigt euch letztendlich ja auch ein Stück weit, auch wenn es nur ein kleiner Ausschnitt ist, aus eurem Privatleben und bei YouTube ja noch mehr. Mhm. Wie geht ihr so mit eurer Online-Präsenz um? Fällt euch das leicht oder habt ihr auch schon mal Herausforderungen oder auch Nachteile gespürt? Gab es schon mal irgendwelche creepy Momente, wo Leute irgendwie komisch reagiert haben oder wo Leute vor eurem Bus standen und ihr eigentlich gar keinen Besuch in Anführungszeichen wolltet? Oder wie geht ihr damit um mit dieser Online-Präsenz?
Ja, das ist positiver, als man vielleicht also klar, man hat erstmal immer, als Deutscher sieht man erstmal immer die Gefahren und die schlechten Sachen. Das ist bei uns gar nicht so häufig vorgekommen, diese creepy Momente. Ab und zu gab es schon mal die Situation, dass jemand geklopft hat so und wir halt irgendwie jetzt nicht so gerade Lust auf Besuch hatten. Das ist da auch ganz normal. Oder dass wir gerade losfahren wollten und dann ins Gespräch gekommen sind. Aber das ist am Ende immer, das waren immer sehr liebe Menschen und mit denen hat man sich immer sehr toll unterhalten und man hat ja auch immer irgendwie was zu sagen, also eine Gemeinsamkeit und man hat immer irgendwie was zu erzählen. Und ich fand das immer bisher sehr schön. Das Verrückteste war für mich oder für uns, glaube ich, als wir auf dem Caravan-Salon letzten Jahres waren und dann wirklich schon ab und zu erkannt worden. Das ist dann schon, das ehrt einen natürlich auch ein Stück weit, weil für uns hat sich natürlich nichts geändert. Nur weil wir was hochladen irgendwie, haben wir nie das Gefühl, dass das wirklich dann 10.000 Menschen oder so angucken. Also klar, wir sehen es an der Zahl, dass es ein paar Leute angucken. Aber man kann sich das ja nicht vorstellen, dass da wirklich Leute davor sitzen und sich das angucken. Das ist schon verrückt. Und das ehrt einen natürlich, wenn man dann mit jemandem redet, den man davor nicht kannte. Natürlich ist das für, das sagen uns auch immer die Leute, sie finden es auch selber komisch, dass sie uns kennen. Und sie wissen ja auch, dass wir sie nicht kennen gleichzeitig. Und das ist immer schon am Anfang so eine kurze Hürde, aber es ist, erübrigt sich immer ganz schnell und es sind immer tolle Gespräche. Und falls uns jemand mal irgendwann erkennt, ihr sofort ansprechen, also immer machen. Also freut uns immer. Und wenn man nett ist, was wirklich bisher immer der Fall war, dann ist es auch immer toll. Dann finden wir das cool.
Ja. Habt ihr irgendwie Beschriftung auf dem Van oder so? Kann man euch überhaupt erkennen? Also vom Van, vom Fahrzeug her? Oder
auf dem alten Fahrzeug hatten wir einen Sticker drauf, auf dem ersten. Wir haben jetzt haben wir so Magnetfolien mal machen lassen, haben die aber nicht mehr drauf, tatsächlich. Ich glaube, ich bin mit meiner Frisur schon gut erkennbar. Wenn man mich draußen sieht, dann passt das schon. Und wir haben jetzt nicht das auffälligste Fahrzeug tatsächlich. Wir haben ja einen großen Peugeot Boxer L4 H3. Der ist einfach nur weiß, so wie jeder andere Van auch. Und ja, manche erkennen uns, manche nicht.
Ja, spannend. Ja, bei mir habe ich die Domain eben draufstehen und ein Logo. Und das ist schon so, dass dann Leute, die mich auch noch nicht kennen und mir nicht folgen und so, die dann mal anhalten und gucken, was ist das so? Und also ich hatte auch schon Nachrichten dann über Nacht und wir haben gestern neben dir gestanden und finden das so toll, was du machst und haben dir in die Dieselkasse was gespendet und so. Also das ist schon verrückt. Und wo ich aber dann auch immer wieder denke, ist es gut, das drauf zu haben, oder ist es nicht gut so, ne? Das ist dann schon ein Stück weit nochmal öffentlicher letztendlich.
Ja, ne? Deswegen war unsere Gedanken mit dieser Magnetfolie ist ein bisschen, da bist du ein bisschen flexibler. Weil die Beschriftungen lassen sich sehr schlecht wegmachen, kann ich aus Erfahrung sagen.
Ja, genau. Ja. Du hast gerade schon angesprochen, ihr habt einen zweiten Bus. Warum gibt's denn den zweiten Van? Was habt ihr anders gemacht? Was war euch wichtig? Oder ging es letzten Endes nur in Anführungszeichen um die Größe?
Ja, ein Stück weit schon. Also im Prinzip war es die Entscheidung, die ich ja vorhin schon erzählt hatte, dass wir wirklich mit der Intention rangegangen sind. Wir reisen für ein Jahr, anderthalb, kommen zurück und gehen so unseren Standardweg wieder, wie wir es davor gemacht haben. Aber da wir dann erkannt haben, dass es uns Spaß macht und vor allem, weil wir dann erkannt haben, dass wir sehr viel Zeit dann auch im Van verbringen werden und auch vor dem Rechner und beim Arbeiten, da war uns sehr schnell klar, dass es wirklich an vielen Punkten dann gehapert hat, ob es dann die Batterie ist, das Wassersetup, das Bett, die Größe, der Platz. Also es waren dann so viele Punkte, dass wir gesagt haben, hey, das lohnt sich nicht, jetzt den Van irgendwie stückweise da zu verbessern. Das hätten wir nicht hinbekommen. Wir wollten dann auch wirklich ein abgetrenntes Bad haben und somit kam es dann wirklich, kam für uns nur ein neuer Van in Frage und dann haben wir das genommen, das Fahrzeug, was wir schon kannten, also wieder im Prinzip Peugeot Boxer, also Fiat Ducato Basis, und haben die größte Version genommen, die es davon gibt und sind auch echt zufrieden, muss ich sagen. Also das Fahrzeug kann ich nur empfehlen, wenn man da eine Version bekommt, die gepflegt ist, dann kann man mit dem Fahrzeug schon sehr gut campen gehen.
Wie lange habt ihr bei dem Van jetzt ausgebaut? Letztes Mal war es ein gutes Vierteljahr irgendwie?
Ja, ich schätze mal so 3-4 Monate. Wir sind mit Unterbrechung, wir waren ja 3-4 Wochen auf den Philippinen, weil ein Freund von mir auf den Philippinen geheiratet hatte. Die waren wir natürlich weg und dann sind wir wiedergekommen, haben den fertig gemacht. Also insgesamt würde ich mal schätzen 3-4 Monate, aber ich saß wirklich Vollzeit dran und habe mich nur mit dem Thema beschäftigt. Also wer das neben seiner Arbeit macht, der muss schon echt mit einem Jahr planen, würde ich mal behaupten.
Wo liegen denn eure Reisepläne? Im Moment haben wir gehört, seid ihr in Italien. Was habt ihr so die nächsten 6-12 Monate vor?
Boah, gleich so lange.
Oder macht ihr das ganz spontan? Ja. Vielleicht seid ihr gar nicht die Planer.
Ja, wir sind tatsächlich überhaupt nicht die Planer, weil oft sich ja Gegebenheiten ändern, das Wetter ändert sich und im Van sowieso. Manchmal kommt noch irgendwie was zustande mit irgendwelchen anderen Leuten und so weiter. Deswegen sind wir gar nicht so sehr aus, so die nächsten Jahre schon so krass vorzuplanen. Deswegen sind wir gerade in Italien. Wir werden danach jetzt langsam Richtung Osten fahren, also wieder Richtung Balkan. Also Montenegro, Albanien, vielleicht Griechenland, sowas in die Richtung, weil uns die Ecke wirklich gefällt und die Menschen wirklich sehr besonders im Balkan sind, finde ich. Und viel weiter können wir eigentlich noch nicht planen. Wir hatten vor, eigentlich in der Türkei zu überwintern. Mal gucken, ob es soweit kommt.
Ja, dann sehen wir uns vielleicht. Es steht bei mir auch ganz hoch im Kurs.
Ja, es soll super sein. Ja,
also, soll toll sein. Die letzten 2 Winter war ich in Griechenland und schon mal 2 Jahre davor auch. Also Griechenland ist auch top, finde ich. Aber und Albanien macht auch Spaß. Bin ich nur durchgefahren und halt irgendwie so klassisch 1-2 Wochen mich aufgehalten und dann weiter nach Griechenland. Ja. Aber sind auf jeden Fall tolle Destinationen und Balkan finde ich auch super. Also das ist echt toll da. Herzliche Menschen.
Ja, klasse. Trinkt man Uso in Griechenland.
Ja, genau, auf jeden Fall. So, jetzt will ich so zum Abschluss nochmal so einen Bogen schlagen zum Business. Gibt es denn da für euch Ideen, vielleicht sogar Ziele, die ihr so in den nächsten, keine Ahnung, Monaten, Jahren oder so vor Augen habt? Oder gefällt euch das auch ganz gut, so dieses Geteilte quasi, einmal Festanstellung, einmal selbstständig mit YouTube? So, wie sieht's da aus, wenn ihr da natürlich oder du darüber sprechen wollt? Manchmal sind es ja auch Projekte, die man noch nicht kundtun möchte.
Ja, also wir haben tatsächlich einige Projekte im Hinterkopf gerade. Eins wird ein eigenes Produkt sein, so viel kann ich schon verraten. Da kommen aber noch, also es wird sehr spannend. So viel kann ich schon mal verraten. Alles darf ich noch nicht sagen. Aber ich denke, die Zweiteilung bei uns mit Selbstständigkeit und Festanstellung, die klappt bisher ganz gut und die bringt natürlich auch eine Menge Vorteile mit. Und uns beiden macht das bisher Spaß, so wie es ist. Deswegen wird sich an dieser Zweiteilung nichts ändern. Das heißt aber natürlich nicht, dass Anne nicht genauso mit im Boot sitzt bei den ganzen Unternehmungen, die wir machen. Also sie ist dann genauso involviert wie ich, bloß dass ich halt manchmal ein bisschen mehr Zeit auf einen Schnitt beispielsweise verwenden kann, wo sie dann natürlich in der Festanstellung arbeitet. Aber ja, diese Zweiteilung hat eine Menge Vorteile, weil man eben das kombiniert, die Flexibilität mit ein bisschen Sicherheit und einem Einkommen, das man irgendwie berechnen kann und nicht nur hochvariabel ist. Deswegen ist das schon auch echt gut und auch für das Reisen die Kombination. Wer sich das vorstellen kann, kann ich nur empfehlen. Es kann klappen, wenn beide damit zufrieden sind und beide Lust drauf haben und nicht der eine sagt, ja, ich würde jetzt aber lieber das machen, dann kann das eine gute Option sein.
Ja, da sind wir mal gespannt, wo es bei euch hingeht, welches Produkt das wird. Das ist ja echt spannend. Und was da so die nächsten Wochen und Monate sich bei euch tut. Wir verlinken natürlich in den Shownotes sämtliche Accounts von euch, die Webseite und so weiter, dass die Menschen zu euch finden können. Natürlich euren YouTube-Kanal und Instagram. Und dann denke ich mal, ist es kein Problem, mit euch Kontakt aufzunehmen, wenn man das dann möchte.
Definitiv, immer gerne.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Fabi, für deine Zeit, für die Insights und ja, dein Wissen, was du mit uns geteilt hast, deine Erfahrungen oder eure Erfahrungen, finde ich klasse. Und ich glaube, da ist ganz viel für die Hörerinnen und Hörer dabei, wenn sie eben sich in dem Bereich auch irgendwie was vorstellen können. Finde ich sehr klasse. Vielen, vielen Dank und ganz, ganz liebe Grüße und gute Besserung an Anne auf jeden Fall.
Richtig, aber es hat eine Menge Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
Das freut mich. Ja, und euch lieben Hörern und Hörerinnen sage ich natürlich auch wieder Danke fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.